Was passiert, wenn man mit Anfang 20 plötzlich die Geschäftsführung eines etablierten Familienunternehmens übernehmen muss? Zoe André stand vor genau dieser Situation. 2017 musste sie aufgrund einer plötzlichen Erkrankung ihres Vaters die Leitung des Hamburger Softwareunternehmens LeeCare übernehmen, welches sich auf die Entwicklung von Software für Rechtsabteilungen großer Unternehmen spezialisiert hat. Und das sprichwörtlich von einem Tag auf den anderen. Und da war sie gerade 23 Jahre alt und frisch fertig mit der Uni. Eine mehr als große Herausforderung. Ich freue mich sehr, dass sie nun bald 8 Jahre später in dieser Episode meines Podcasts Chefetage bei mir zu Gast ist. Wir sprechen über ihren abrupten Start als Unternehmerin, wie sie in diesem Alter Führungsstärke gelernt hat und wie sie das Lebenswerk ihres Vaters weiterentwickelt. Und wir sprechen über ganz viel Unternehmertum. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren und ich freue mich total, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier geht es immer rund um die Themen Unternehmertum, um Leadership und natürlich um ganz viel Kommunikation. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute bin ich mal wieder in Hamburg, so richtig mittendrin und spreche dort mit einer Unternehmerin, die eine ganz besondere Geschichte hat. Sie wurde im Alter von nur 23 Jahren fast schon über Nacht in die Geschäftsführung ihres Familienunternehmens katapultiert und musste dort für ihren Vater einspringen, der schwer erkrankt war. Und das alles ohne lange Vorbereitung, ohne geordneten Übergang, sondern mit der klaren und durchaus harten Realität. Jetzt bist du plötzlich die Chefin. Zoe André leitet die LeeCare GmbH, ein Unternehmen, das Software für Rechtsabteilungen entwickelt, ein Bereich, in dem Tradition und Digitalisierung oft, ja, ich denke mal so richtig aufeinanderstoßen. Doch sie ist mehr als nur eine plötzliche Nachfolgerin. Sie hat sich in den letzten Jahren als Stimme in der Legal-Tech-Szene etabliert. Sie engagiert sich im Verband Die Jungen Unternehmer. Da hatten wir ja auch den Vorsitzenden hier zu Gast. Die Folge müsst ihr unbedingt mal anhören. Und sie wurde als eine der 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand ausgezeichnet. Und deshalb freue ich mich jetzt total auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Zoe André.
Danke, liebe Live. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch total. Das ist wieder eine dieser Situationen, wo ich meinen Gast willkommen heiße, aber bei dir sitze. So, ja. Das ist immer so ein bisschen komisch, aber
Nein, freue ich mich sehr.
Ich hoffe, ich habe nichts Falsches erzählt im Intro, sonst muss ich da nochmal ran. Aber das kannst du ja im Zweifel jetzt gleich alles korrigieren. Deshalb fangen wir einfach doch mal mit dir ganz persönlich an. Erzähl doch mal ein kleines bisschen über dich. Was machst du, wenn du mal nicht arbeitest? Wer bist du so ganz persönlich?
Guter Start. Also, was mache ich, wenn ich mal nicht arbeite? Das viele verschiedene Dinge. Aber ich muss sagen, am liebsten, ehrlich gesagt, also ich wohne ja in Hamburg, unsere Firma ist ja auch in Hamburg und aktuell beginnt der Frühling und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als nach der Arbeit, ehrlich gesagt, draußen an der Alster spazieren zu gehen. Und es ist auch wirklich die schönste Stadt Deutschlands. Ich glaube, keiner kann da wirklich mit uns diskutieren. Und wenn ich richtig viel Zeit habe und auch Ruhe habe und es besonders schön ist, so wie heute, strahlend blauer Himmel, denn es regnet eigentlich nie in Hamburg. Das ist ein Mythos.
Wollte grad sagen, ja.
Ich mache jetzt erstmal Hamburg-Marketing, ja.
Sehr gut.
dann mache ich tatsächlich wahnsinnig gerne, also unternehme ich gerne, dass ich entweder fotografiere, also meinem Telefon, worst case, wenn ich so spontan unterwegs bin. Ich habe aber auch so eine richtige Spiegelreflexkamera. Und wenn ich richtig gut drauf bin oder es ist einfach ganz tolle Stimmung oder ein besonderes Wetter oder Licht, fliege ich tatsächlich sehr gerne mit meiner Drohne.
Und das geht noch? Also das,
ich habe so Sonderdrohnen, die sind unter irgendwelchen Schwellwerten und dies und jenes. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das mache ich natürlich nicht nur in Hamburg, sondern vor allen Dingen, wenn ich auch unterwegs bin. Aber da ist das für mich, also die Fotografie und das Drohnenfliegen ist wie so eine Meditation. Da kann ich massiv abschalten, fokussiere mich nur darauf. Interessanterweise, mich fragen immer, ja, und was machst du dann damit? Meistens mache ich gar nichts damit, weil der Prozess selber bei mir so eine Entspannung auslöst und mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Meine Freunde lachen mich immer aus. Ich habe 300.000 Fotos auf meinem iPhone, was hier vor mir liegt. Natürlich das meiste in der Cloud. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal dreimal so viel in irgendwelchen anderen Cloud-Archiven. Unabhängig von dem Drohnenmaterial. Also, ja, und ich sortiere auch nicht aus, aber es macht mir einfach Spaß.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Das habe ich, glaube ich, hier im Podcast noch nie erzählt. Aber ich habe eine Weile lang als Berufsfotograf auch gearbeitet.
Nein.
Ja.
Cool.
Ich komme ja aus der Politik und eine Weile war es tatsächlich so 50-50, dass ich politische Kampagnen gemacht habe und sehr so High-End-Hochzeiten fotografiert als Hochzeitsfotograf. Oh. So, jetzt habe ich mal echt was Neues, glaube ich, über mich hier im Podcast erzählt. Aber jetzt muss ich einfach kurz fragen, früher wäre die Frage jetzt total klar gewesen, Team Nikon oder Team Canon?
Nikon. Und aber Team DJI von Drohnen her.
Ja.
Ja, ja. Das sind die schon, also es ist so ein bisschen so wie das chinesische Apple für Drohnen. Super easy to go und ja, schicke Verpackung, schicke Features einfach zu nutzen. Ich will jetzt hier keine offizielle Werbung machen, aber ist schon richtig nice.
Ich hatte auch eine DJI-Drohne und dann ich habe zweimal irgendwie sie so richtig dämlich bedient und dann auch in die Rotoren gegriffen und dann kamen diese ganzen Verschärfungen, also nicht der Rotoren, sondern der Regulierung. Und dann hatte ich keine Lust mehr, habe ich sie meinem Bruder geschenkt, damit er mit seinem Segelboot da mal irgendwie auf dem Meer Aufnahmen macht. Aber ich glaube, er hat es nie gemacht. Also
das ist sehr gefährlich. Das Landen ist wahnsinnig schwierig auf dem Wasser, weil die Sensoren die Wellen nicht verstehen. Und ja, ich habe auch schon einige Bekannte, die da auch schon mal eine versenkt haben. Das ist dann sehr ungünstig.
Gut, Falk, dann bitte nicht ausprobieren.
Ja, ja, an dieser Stelle.
So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in ganz andere Themen abdriften.
Ein Podcast über Fotografie und Drohnen.
Es würde echt Spaß machen, ja.
Du könntest auch tun, Phil, ist kein Problem. Viele Geschichten, auch schon viel schief gegangen.
Normalerweise würde ich jetzt fragen, wie bist du da hingekommen, wo du bist? Aber das ist ja Teil auch ja letztlich der Themen, über die wir sprechen müssen. Aber trotzdem, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Wie sieht das aus?
Ja, ich bin vom Hintergrund Betriebswirtin. Also ich habe klassisch BWL studiert, habe verschiedenste Praktika gemacht, in so verschiedenen Branchen auch, zwischen Bachelor und Master. Und habe meinen Master dann in Entrepreneurship und Innovation gemacht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt nochmal Master, klassisch nur BWL, weiß jetzt nicht, wo der Mehrwert ist, sondern fand das Thema Innovation schon immer spannend. Auch mein Master hatte einen sehr starken Praxisbezug, also sehr viel Projektarbeit mit Firmen. Das ganze Thema Entrepreneurship im Sinne von, wie gründe ich eine Firma, das ganze Thema digitaler Unternehmensaufbau und ein sehr hoher Anteil an Technik, also an Software Elementen waren in diesem Master tatsächlich vorhanden. Also du konntest, also ich habe am Ende Kurse wie Data Analytics und sowas gewählt. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das war, ja, da war ich fertig mit 22, glaube ich. Und ja, dann bin ich über Nacht in unser Unternehmen eingestiegen. Von daher, mein Karriereweg war steil von der Praktikantin in die Geschäftsführung quasi über Nacht. Das hast du ganz richtig beschrieben.
Ja, da kommen wir am besten gleich noch mal genauer drauf. Aber erzähl doch mal, was macht denn euer Unternehmen, eCare?
Unser Unternehmen, ja. Wir sind eine Softwarefirma und das schon seit fast 40 Jahren bei meinem Vater gegründet und vor allen Dingen spezialisiert im juristischen Bereich. Also unsere Kunden sind Rechtsabteilungen von großen Konzernen, Unternehmen, Mittelstand, aber auch Sparkassen, Stadtverwaltung, Flughäfen, also alles Mögliche. Stadtreinigung Hamburg, Hamburger Flughafen, beides zum Beispiel unsere Kunden und die Lufthansa auch. Also sowas, also super unterschiedlich. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie Juristen in der Firma haben. Und diese Juristen brauchen Software, um ihren Alltag zu organisieren. Sei es in Form von Aktenverwaltung oder im Fristenmanagement. Im Kern letztendlich die ganzen Dokumente, alle Datenpunkte oder Gerichtsverfahren. Am Ende auch Forderungen, Patente, also eigentlich alles, was man sich vorstellt, womit sich die Juristen im Unternehmen beschäftigen. Da hilft unsere Software ihnen, all das zu organisieren und vor allen Dingen den Überblick und die Kontrolle darüber zu behalten und nichts zu verpassen, damit sie ihre Unternehmen so gut wie möglich juristisch vor allen Dingen auch meistens verteidigen und aufstellen können.
Genau. Auch Rechtsanwaltskanzleien oder ist
da
das?
Da kommen wir ursprünglich her. Das haben wir bis Anfang der 2000er gemacht, also eigentlich Ende 90er. Wir haben in den 80ern angefangen. Ist auch, war sehr ungewöhnlich, damals Software zu entwickeln und vor allen Dingen für Juristen. Und haben in den 90ern die erste Windows-Kanzleilösung entwickelt, also mein Vater damals.
Ja.
Und die haben wir aber damals, 96, schon an die Dativ verkauft. Also und haben uns dann so ein bisschen aus dem Kanzleimarkt zurückgezogen und uns sehr stark auf die Unternehmen konzentriert. Weil man denkt, ja, klingt alles ähnlich, aber die arbeiten einfach anders. Und eine Kanzlei ist einfach, alle Juristen sind das Unternehmen und unsere Kunden sind die Juristen in einem Unternehmen.
Ja.
Das heißt, wir brauchen jetzt für unsere Kunden keine Buchhaltungssoftware bauen oder andere Dinge, weil da gibt es eine eigene Abteilung für. Und so unterscheiden sich die Dinge. Bloß Kanzleien sind eher Dienstleister und die Rechtsabteilungen sind ja quasi Unternehmensbestandteile, die wiederum mit Dienstleistern zusammenarbeiten.
Ja, aber es klingt nach einer auch faszinierenden Nische ja irgendwie.
Massive, ne? Also Nische, ja, genau. Ja. Klassischer Mittelstand.
Ja, absolut. Aber du hast jetzt ja, also Mittelstand ist gut, du hast ja jetzt ja sehr, sehr große Namen gerade aufgezählt, die eure Software verwenden. Ist das, ich bin jetzt einfach direkt schon mal neugierig, was das angeht. Also ja, wir haben ja gerade so eine Phase, aus der wir rauskommen, wo man eigentlich immer gesagt hätte, naja, Software, hier irgendwelche Softwarefirmen in Deutschland, außer SAP oder so, das ist, da gibt es ja nicht so viel und das, der richtig gute Stoff, der kommt dann aus den USA. Aber ist das gerade in so einem Bereich gerade gut, dass das jetzt eben ja vielleicht mal was Lokales ist? Also ich meine, wir haben ja gerade große Veränderungen auch in den Beziehungen zu USA, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist das so ein bisschen euer Unique Selling Point, dass man vielleicht gerade so eine juristische Software nicht abgeben möchte an irgendwas?
Definitiv. Also ich würde sagen, das Thema Made in Germany ist schon super signifikant im Auswahlprozess. Es gibt natürlich weltweit andere Player, die das Gleiche machen wie wir. Ja. In anderer Form, in grün, in rot und blau. Aber was die meisten ausländischen Anbieter eben nicht den Fokus drauf legen, ist dieser deutsche, sehr streng regulierte Raum, in dem sich die Juristen bewegen dürfen und müssen. Und DSGVO ist noch das Netteste von allen. Und die Anforderungen, die unsere Kunden haben, sind sehr, sehr hoch, was diese Datensicherheit angeht, den Datenschutz, wo die Daten liegen dürfen, nämlich nicht außerhalb von Europa, am liebsten in Deutschland oder bei sich selber, on-premise. Wenn du einen Amerikaner fragst und sagst, könnte ich bitte deine Software auf meinem Server hosten? Dann lacht der kurz und denkt, das war ein Scherz, ne? Und das ist für uns aber Kern, dass wir genau diese Anforderungen erfüllen können, weil wir seit 40 Jahren diesen Markt kennen und unsere Kunden kennen und wissen, was für die wirklich wichtig ist. Und da unterscheiden sich die Features zu einem amerikanischen Produkt wahrscheinlich nicht gravierend, aber es ist eben das ganze Gesamtpaket, wie du es anbieten kannst. Und es ist als deutscher Softwarehersteller oder als Softwarehersteller ist es deutlich aufwendiger und schwieriger, diese deutschen Anforderungen wirklich gut und gleichwertig die bedienen zu können, weil in einem deutlich weniger regulierten Umfeld ist es natürlich, kannst du viel mehr machen. Ja. Kannst du ganz andere Technik einsetzen, kannst du sagen, hier, dies, das. Und das ist in Deutschland viel, viel schwieriger, also sehr viel aufwendiger. Gleichzeitig ist es ein ganz klares Marktbedürfnis von dieser Zielgruppe, was sich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch, sagen wir, weiterentwickelt hat. Also die Cloud war vor 5 Jahren noch der Endgegner, böse. Böse. jetzt langsam ist das anders. Und weil natürlich auch die IT-Abteilung der Unternehmen sagen, nee, hier ist schon okay, ist schon sicher, deutsche Cloud ist schon okay. Ja, und da ist schon ein Umdenken stattgefunden. Aber es ist trotzdem noch definitiv ein USP zu sagen, wir verstehen eure Herausforderung, dass ihr nur solche und solche Software einsetzen dürft. Gerade im Banken- und Versicherungsumfeld sind da extrem, oder im Defense-Bereich, das sind brutalste Sicherheitsanforderungen. Da liegt unsere Software bei Kunden hinter gefühlt 400 Firewalls. Da kommt noch nicht mal ein eigener Mitarbeiter drauf von denen, geschweige denn wir, weil da wirklich auch hochsensible Daten liegen. Ich meine, Verträge, NDAs und R&D-Sachen, da willst du auch wirklich nicht, dass da jemand drauf zugreift. Und in den aktuellen geopolitischen Situationen, da egal in welche Richtung man guckt, ist das manchmal auch ganz gut.
So. Ja, ja.
Also ja.
Aber das Thema, gerade eine juristische Software zu machen, also war dein Vater Jurist oder wie ist das gekommen? Also ich meine, da muss man ja irgendwie auch ein Gespür für haben und muss ja wissen, worauf, also was braucht so ein Jurist jetzt erstmal in der Kanzlei früher oder danach im Unternehmen? Also und du hast ja auch kein Jurastudium.
Nee, ich glaube, es ist ein großer Vorteil, weil die Juristen findet man genügend, die man fragen kann, was sie brauchen, oder meistens wissen sie es vielleicht auch nicht, sondern die, weil das ist das Interessante heutzutage, nicht zu fragen, was brauchen sie, sondern wo drückt der Schuh? Ja, also wirklich nach den Painpoints zu gehen und zu sagen, was sind die größten Belastungspunkte, wo fällt der meiste Aufwand an oder der größte Stress? Also das juristische Umfeld ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die Work-Life-Balance so wahnsinnig hoch ist. und da setzt man da schon eher an, zu gucken, wo können wir denn helfen? Und nicht, was brauchen sie, weil das ist so, ja, wir wollen ein schnelleres Pferd, aber wir wollen ja die Autos entwickeln. Ja. Und das lässt sich einfach machen, wenn man fragt, was ist denn alles schwierig so. Und mein Vater war BWLer auch und hat sich aber in den 80ern Programmieren beigebracht und hat verschiedenste Sachen damals gegründet. Er hat eine Mitfahrzentrale gegründet, damals halt noch ohne Internet, mit so Telefon und so Krams. Das war so wie Uber oder MyTaxi, muss man sich vorstellen. Dann hat er eine Partnervermittlung gegründet. Da konntest du dann auch Geld ein per Post schicken und dann wurdest du halt gematcht. So, ja, also verrückt damals in den 80ern, muss man sich vorstellen. So, und dann ist er aber irgendwie bei was wesentlich unspektakulärerem geblieben, weil irgendwie fand er das andere da doch nicht so prickelnd. und hatte viele Juristen als Freunde. Und damals gab es halt Schreibmaschine vor allen Dingen. Und das Fax ist übrigens immer noch nicht tot. Es gibt es immer noch, das Fax.
Um Gottes Willen.
Ja, ja, es ist noch da.
Es gibt auch eine Schnittstelle zum Fax.
Nee, aber es gibt es auf jeden Fall noch. Also das ist kein Mythos. Und ich glaube, manche Leute wissen auch gar nicht mehr, was ein Fax ist. Da kommen wir aber, glaube ich, gleich auch noch zu. Und genau, hatte viele Juristen, viel Papier, Papierakten, alles. Und damals ging das ganze Thema Computer erst los. Und der erste Name unserer Firma war MCT, das Mikrocomputer-Team. Ja, also das sind die Ursprünge
von Lied her. Die wunderschönen Namen der 80er, 90er.
Das war richtig, ja. Wir haben auch noch so einen richtig guten Sticker irgendwo, der ist so metallic silbern, so richtig retro. Ach, war gut. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, Mensch, ihr arbeitet irgendwie alle so wahnsinnig ineffizient mit eurem Papier da, wollen wir das nicht mal cooler machen? Und hat sich dann da so eingearbeitet, damals noch auf Uralttechnik, so, also damals aktuelle Technik DOS und dann halt die erste Windows-Kanzlei-Lösung, weil er eben viele Anwaltsfreunde aus Kanzleien hatte oder mit ihren eigenen Kanzleien. Ja, und damals ging es dann los mit PCs, die auch keiner mehr kennt.
Ja,
damals gab es, glaube ich, unsere Software
schon
noch,
aber ja.
Disketten. Ja, damals gab es noch Disketten. Also wilde Zeiten, so ging es los. Ja, schon cool. Fast 40 Jahre her.
Und wie sieht das heute aus? Also wie groß seid ihr ungefähr? Wie kann man sich das vorstellen? So Mitarbeiter?
Wir sind 30 Mitarbeitende, die meisten in Hamburg, aber wir haben auch einige, die remote sind. Vor allen Dingen unsere Werkstätten sind eigentlich überall. Wir hatten schon welche, die aus Lissabon gearbeitet haben, weil sie da studiert haben oder sonst wo. Sehr tech-lastig natürlich.
Ja, klar.
Der Firma.
Ja.
Aber haben auch einen bunten, sage ich mal, Business-Bereich mit allen anderen ja, Bereichen, Marketing, Sales, Kundenbetreuung, Support, der ist aber eher technischer, Produktentwicklung, so das sind so, dann natürlich dann auch Finance, HR, also so, eigentlich so ein klassisches Unternehmen halt in klein.
Klar.
Genau, ja.
Ja, 30 ist gar nicht so klein.
Nein, also natürlich nicht. Aber kommt immer darauf an, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann sind wir immer schon recht klein.
Das ist,
die haben dann meistens 30 Juristen.
Ja, ja, plus Anhang.
Innerhalb von einem 1000-Mann-Konzern. So.
Ja, genau.
Also kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht.
Ja, das stimmt, ja. Mhm. Ja. Du bist 2017 tatsächlich, so wie man liest, von einem Tag auf den anderen Nachfolgerin geworden. Magst du erzählen, warum, wie war das damals?
Ja, es stimmt tatsächlich. Also wenn du so willst, sind es eigentlich 2 Tage gewesen. Aber an einem Samstag haben wir uns die Frage gestellt, oha, familiäre Situation mit meinem Vater, Krankheitsfall out of the blue. Ja, und wer geht jetzt Montag in die Firma? Dann haben wir uns alle angeguckt. Das waren meine Mutter, meine Schwester und ich. Und zwar relativ eindeutig, dass ich es sein werde, weil meine Mutter Ärztin, HO-Ärztin, hier in Hamburg auch, eigene Praxis. Meine Schwester war gar nicht vor Ort, sondern am Telefon, Medizinstudentin in Budapest. So, dann gab es noch mich, BWL-Studentin und hat gerade ihre Masterarbeit über Legal Tech geschrieben. Toll, super. Da hatte jemand den Jackpot gewonnen. Ich war's, die Auserwählte. Aber für mich war das auch in dem Moment klar. Also ich hatte die Wochen davor, wie gesagt, ich hatte meinen Master fertig, habe noch ein Praktikum vorher mal gemacht bei Rocket Internet in so einem großen Startup in Asien, war im Venture Capital direkt davor gewesen in Berlin und war eigentlich so auf dem Weg, hey, ich bewerbe mich jetzt für meine neuen Jobs und irgendwie will eh in die Tech-Branche, aber irgendwie, keine Ahnung, sowas ganz anderes, ja, also die großen Firmen. Und war aber inhaltlich mein Leben lang schon geprägt durch diese Firma, die Firma ist ja älter als ich, von daher... Ohne kenne ich gar nicht. Und habe mit meinem Vater aber auch sehr viel immer drüber gesprochen. Meine Masterarbeit darüber geschrieben. Wir haben auch darüber gesprochen, ja, ob ich nicht mal perspektivisch in die Firma einsteigen wollen würde. Habe ich gesagt, ja, mal gucken. Ich mache erstmal mein eigenes Ding. Und hatte aber lustigerweise während der Schulzeit und zwischen Bachelor und Master immer mal wieder hier auch gearbeitet und auch programmieren gelernt. Also jetzt haben wir die Basics. Ich könnte jetzt heute nicht mehr Software entwickeln. Ne? Aber so ein Grundverständnis hat er gesagt, so egal, was du jemals machst, ist super wichtig. Wenigstens zu verstehen, was geht da ab, was ist eine Datenbank und was ist der Application Layer und was ist diese, wie sehen überhaupt Programmiersprachen, sag ich mal, aus, dumm gesagt, wenn du sie nutzen musst, ja, was macht man damit und so. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie noch nie was davon gehört hatte, aber mir war auch klar, dass wenn jetzt einer einspringt, dass ich es natürlich dann bin aus der Familie und ich hatte auch Zeit und als BWLerin plus ein bisschen Tech, gut, hat es auch gut gepasst. Ich also, alles klar, mache ich. Und dachte, ja gut, ich gehe jetzt ein paar Tage da jetzt rein. Kurz, also Ziel war eigentlich nur, hey, wir müssen schauen, dass hier in der Firma klarere, also dass alle ruhig bleiben, alles wird gut, keine Panik, eure Jobs sind sicher, kriegen wir alles hin. Das dachte ich, mache ich jetzt für ein paar Tage. Kam dann anders, weil ich nach 6 Wochen Geschäftsführerin schon wurde, weil mein Vater noch schwer krank war. Und nach 10 Wochen war aber klar, dass mein Vater nicht zurückkommt in die Firma. Und da war ich dann schon längst Geschäftsführerin. Leider konnte ich meinen Vater auch zu keinem Zeitpunkt mehr groß irgendwie fragen bezüglich der Firma, krankheitsbedingt. Also leider, was ist das jetzt? Wie hängt das zusammen? Was ist das denn? Und wieso haben wir das denn gemacht? Was hast du dir dabei gedacht? Sondern habe eher so ein bisschen selber, wie nennt man das so, nicht Sherlock Holmes gespielt, aber sowas in der Art. Also ich habe mich durch Urkunden, Notarurkunden, Verträge gearbeitet, um überhaupt erstmal zu stehen, wie hängt hier eigentlich wirklich was zusammen? Und meine Riesenrettung war natürlich, dass wir ein etabliertes Unternehmen waren, das zu dem Zeitpunkt schon ja auf jeden Fall 30 war, vom Alter her die Firma. Und wir ganz viele langjährige Mitarbeiter haben und hatten und vor allen Dingen haben immer noch. Und die mir natürlich von Tag 1 enorm geholfen haben zu sagen, hey, hier geht's da lang, das machen wir so, das waren hier gerade die Themen, wie wollen wir es angehen? Und in beide Richtungen war, glaube ich, ganz, ganz viel Vertrauen, dass wir das hinkriegen. Und immer aber mit dem Ausblick so, wir schauen jetzt erstmal. Und ich habe mir auch den Druck genommen, zu sagen, ich muss jetzt nicht heute entscheiden, dass ich das Rest meines Lebens diesen Job mache, sondern ich mache das jetzt erstmal ein Jahr. Ja, weil ich hatte ja auch wirklich was anderes eigentlich vor. Aber so nach einem halben Jahr habe ich da schon gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich war dann irgendwie mittendrin hier und habe gemerkt, wow, hier ist auch so viel Potenzial und Wahnsinn, was mein Vater hier eigentlich wirklich aufgebaut hat. Und da war schon alles zu spät. Also auch als das Jahr dann abgelaufen war, war ich so, ach so, ich hatte mir ja eigentlich so die Option aufgehalten, dass ich da auch irgendwie doch das nicht mache. Und das war dann schon viel zu spät. Also ja.
Mit Haut und Haaren sozusagen dran verloren.
Mittendrin. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass dann die Welt in dem Sinne oder die Geschäftswelt das berücksichtigt, sondern da kommt dann trotzdem in Woche 2 so ein richtiger Brüller, wo du bist so, oha, okay, und was machen wir jetzt?
Ja.
Und da war das schon toll, einfach sich auf das Team verlassen zu können, sagen, okay, hattet ihr schon mal so eine Situation, was würdet ihr machen, was empfehlt ihr, wollen wir nochmal jemanden zu Rate ziehen, wen können wir fragen, wie wollen wir das angehen, dass man das gemeinsam irgendwie entschieden hat, aber es ist auch schon so, dass man merkt, es sind auch viele froh, dass sie die Entscheidung nicht alleine treffen müssen. Insbesondere, wenn es dann auch mal unangenehme Entscheidungen sind.
Hattest du dann, also auch wenn die jetzt eingestiegen sind von deiner Mutter und deiner Schwester, da Support? Oder?
Oh, ja, massiv, natürlich. Also das auf jeden Fall. Wir sind da als Familie sehr, sehr eng aufgestellt, ob jetzt Mediziner, BWLer oder welcher auch immer Background. Das ist ja vor allen Dingen auf der familiären, emotionalen Ebene, wo man sich unterstützt. Genauso bin ich dann zu meiner Schwester geflogen nach Ungarn, kurz vor ihrem, was weiß ich, grauenvolle Anatomieprüfung oder was, also so ganz furchtbare Dinge. Da verstehe ich auch nichts von, weil brauchte sie den Support. Und dann saß ich einfach, ich habe meine E-Mails gemacht und sie hat ihre Knochen, glaube ich, sind Anatomie, weiß nicht genau. Da hat sie die und so. Und dann war ich da, bin mit ihr zur Uni, dann gab es die Prüfung und dann geschafft, ja. Also so ging das in alle Richtungen und gab es bei jedem mal eine Phase, wo es besser und schlimmer war. Und wie gesagt, mein Vater war parallel auch krank. Das war für uns als Familie natürlich ein eigenes Thema an sich, wo wir sehr eng zusammengehalten haben. Und so würde ich sagen, haben wir das vor allem die ersten Jahre sehr gut gemeistert. Und jetzt ist es eingespielt alles. Also.
Ja. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass das Team hier vor Ort dich gut aufgenommen hat und versucht hat, irgendwie zu helfen und zu supporten. Aber trotzdem, wenn ich mir das einfach nur mal so vorstelle, also ich weiß nicht, selbst wenn man jetzt so vielleicht schon mit einer etablierten Karriere, einem gewissen Standing, Erfahrung, 10 Jahre Berufserfahrung, und dann wird man von heute auf morgen in so eine Position rein katapultiert. Das ist ja trotzdem etwas, was, glaube ich, für viele dann eine sehr große Herausforderung ist. Aber du warst 23 und gerade von der Uni.
Ja.
So.
Also ich muss dazu sagen, ich habe, bis ich 23 war, schon 10 Praktika gemacht. Also ich war schon so, man könnte es als klassischen Streber bezeichnen.
Ich habe gerade das Wort Überfliegerin im Kopf. Aber.
Ja, also ich war gar nicht in der Uni und in der Schule war ich gar nicht so ein krasser Streber, aber ich habe immer sehr viel schon immer drumherum gemacht. Und das mache ich immer weiter noch. Also ich mache nicht nur dann eine Sache, sondern, keine Ahnung, viele, viele Sachen gleichzeitig und nebenbei. Und damals, auch schon in der Schulzeit, habe ich angefangen, Praktika zu machen in den Ferien. Weil ich immer irgendwie die Riesenfragezeichen im Kopf hatte, was will ich denn bitte mal machen im Leben? Mhm. Es gab so viele spannende Möglichkeiten. Und deshalb dachte ich mir, scheiße, irgendwie muss ich das ja ausprobieren, um zu gucken, ist es das was? Also ich war bei Sotheby's, ich war in der Bank, Ich war in einem Modeladen und da haben sie damals den Online-Store aufgebaut. War ganz cool, aber ich war das Backoffice vom Online-Store, was ich wiederum nicht so cool fand. Ja, oder ich war im Verlag, es war jetzt auch wirklich nicht meine Welt. Dann habe ich so diese klassischen, während der Uni, so klassische Beratungspraktika gemacht. Ja, und dann so dieses ganze Thema so Rocket Internet in Asien, das war natürlich mega spannend. Da haben die Uhren ganz anders getickt als hier in Deutschland generell. Und so, und dann war ich nochmal im Venture Capital, das war auch spannend. Also ich habe viel ausprobiert, um aber auch so ein bisschen zu gucken, ja, was ist es auch nicht? Und da ist vieles dann gewesen so, ja, aber nee. So, oder vielleicht später nochmal, jetzt gerade noch nicht. Und deshalb muss ich sagen, ich war jetzt nicht so eine grüne Nase, die noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat, sondern ich habe sehr viele verschiedene gesehen als Praktikant und habe natürlich auch gesehen, was finde ich so, was von oben kommt, macht das alles so Sinn oder nicht? Finde ich den Umgang im Unternehmen auch mit Praktikanten jetzt gut oder nicht? Habe ich auch einige nicht so besondere Erfahrungen erlebt, ne? Also, und das hilft natürlich schon, wenn du plötzlich dann so invertiert plötzlich oben stehst, dass du wenigstens so ein paar Erfahrungen hattest.
Ja.
Aber mit der Geschäftsleitung und wie führt man ein Unternehmen, hatte ich natürlich keinerlei Erfahrung, das ist ja ganz klar.
Auch gerade, also was ich so spannend fände, wäre die Frage auch gerade so das Thema Autorität dann. Also ich meine, auf der einen Seite, dass die Mitarbeitenden dich herzlich willkommen heißen und natürlich alles tun wollen, dass diese schwierige Situation irgendwie zu einer Lösung kommt, das ist klar. So, ne? Aber gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, naja, die sind da seit Jahren im Unternehmen und arbeiten und haben vielleicht teilweise auch Verantwortung gehabt und dann kommt da so eine 23-Jährige, die ihnen jetzt plötzlich, ja, denen die Rechenschaft schuldig ist.
Klar.
Das ist doch bestimmt auch nicht einfach.
Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, das war für alle Beteiligten auch nicht leicht. Im Kern war aber ganz entscheidend erstmal die Wertschätzung in alle Richtungen. A, danke, dass ihr hier das, wir reden bei uns in der Firma immer ganz viel von Schiffen, mein Vater war großer Segler. Danke, dass ihr hier, sage ich mal, das Schiff aufrecht haltet. Und gleichzeitig waren sie dankbar, dass ich ans Ruder gegangen bin und das Steuer übernommen habe. Und ich glaube, rückblickend, das war mir damals noch gar nicht so klar, wenn ich heute es nochmal durchleben würde, das Entscheidendste ist eigentlich gewesen und auch hätte ich jetzt noch verstärkt noch mehr sozusagen fokussieren wollen, ist, dass man die Wertschätzung in beide Richtungen ausdrückt. In die, die schon früher da waren und alles mit aufgebaut haben mit meinem Vater zusammen. Und gleichzeitig aber auch für die, die jetzt die Verantwortung dann übernehmen. Und das ist ja auch nicht, hätte man heute auch sagen können, nö. Ja, ja, ihr kriegt jetzt hier einen externen Geschäftsführer, herzlichen Glückwunsch. Und da ich aber meinen Vater vor allen Dingen kannte und auch viele hier schon kannte als schon immer, wusste ich auch, nein, das ist jede Kultur, jede Firma ist ja individuell besonders. Und ich habe mir auch am Anfang gesagt, mir sind sofort viele Dinge aufgefallen, die ich anders machen würde. Ist schon so. Aber ich habe gedacht, das bringt jetzt erstmal gar nichts. Wir brauchen jetzt erstmal Stabilität. Und die brauchen erstmal auch Vertrauen in mich. Und am Anfang war schon so, ja, mal gucken, wann der Alte wiederkommt, ne?
Ja, klar.
Klar.
Ja.
So, weil am Anfang haben wir natürlich auch nicht komplett offen darüber reden können, was jetzt ist mit meinem Vater und wie es aussieht. Und deshalb war am Anfang so, ja, mal schauen. Und ich hatte natürlich schon einige Ideen, habe aber mich da schon sehr zurückgehalten, weil ich auch relativ schnell gemerkt habe, kommt gar nicht gut an. Die 23-Jährige, die denkt, sie hat jetzt die Welt gesehen und hat hier tolle Ideen, wie es alles besser und anders geht. Also wie gesagt, rückblickend habe ich auch viel gelernt, was dieses Wertschätzen des Bestehenden angeht und dass man das erstmal machen muss, bevor man überhaupt eine Diskussion starten kann darüber, hey, wie können wir uns weiterentwickeln, damit wir nicht irgendwie sterben als Firma, ne? Und da haben sie natürlich am Anfang so ein bisschen, dann kam der klassische Spruch, den gibt's überall und immer. Das machen wir schon immer so. Das geht nicht, ja.
Haben das wir schon mal ausprobiert.
Vereinzelt war das durchaus dann mal eine Aussage, muss ich gestehen. Und ich so, aha. Und es hat dann aber schon sich verändert, auch nach ein paar Monaten schon, als gerade die vielleicht auch etwas skeptischer waren oder auch in auch Verantwortungsrollen waren, gemerkt haben, ich habe keine Angst davor, wichtige und schwierige Entscheidungen für die Firma zu fällen. Ja, weil am Ende brauchst du jemanden oben, der das Steuer in der Hand hat und sagt, für den Schutz der Firma und auch alle, die hier sind, müssen wir manchmal auch harte Entscheidungen treffen. Und das Signal, davor habe ich keine Angst, egal wie alt ich bin und wie viel Erfahrung ich habe, das war, glaube ich, ganz wichtig. Und darüber hat sich dann schon dieses Vertrauen und letztendlich, was ist Autorität? Am Ende ist es, ich vertraue, dass die Person mit der Verantwortung gut umgehen kann, finde ich jedenfalls. Das hat sich dadurch dann nach und nach sehr gestärkt. Und in dem Moment, als auch klar war, nach so einem Dreivierteljahr circa, mein Vater wird nicht wiederkommen, gar nicht. Und das haben sie dann auch verstanden, warum. Dann hat sich noch mal einiges geändert. Also da war dann klar, okay, das ist jetzt hier nicht nur eine vorübergehende Lösung. We're stuck with her. Und dann war aber auch okay zu sagen, will ich das oder will ich das nicht als Mitarbeitende, ne? Also man kann dann, muss ja auch nicht für jeden sagen, super. Aber das war dann schon nochmal ein wichtiger Punkt.
Ich kann mir vor allem vorstellen, in dieser Zeit, wo das noch nicht klar war, dass er nicht wiederkommt, dass es vielleicht manche auch das Gefühl hatten, vielleicht bestimmte Arbeitsweisen und Entscheidungen von ihm beschützen zu müssen.
Na, aber hallo.
Dass du die nicht, so nach dem Motto, also solange er weg ist, wir müssen das jetzt hier, ne? Wir müssen
nicht, dass ihr alles hier umbaut und dann kommt er wieder und ist richtig sauer. Wie konntet ihr das zulassen? Und ich meine, du musst mir vorstellen, ich bin ja die Tochter. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber das ist schon, das hast du schon recht, aus so Rückblicken konnte ich das erst so erkennen, das ist teilweise wirklich sehr beschützerisch und sehr loyal ihm gegenüber, also so ganz rührend auch.
Ja,
so,
ja, klar.
Weil, also, aber deren gemeinsames Werk natürlich auch war. Wie gesagt, manche sind seit 25 plus Jahren hier.
Ja.
Das heißt, da war die Firma noch recht jung. Also die haben da auch alles Mögliche miterlebt, natürlich gemeinsam mit meinem Vater. Und von daher, das kann ich total verstehen. Und mittlerweile, oder dann über die Jahre hinweg, ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei, lernt man natürlich auch dazu, wie man damit umgeht, wie man Dinge anspricht oder wenn man da eher so einen sensibleren Nerv trifft, das sofort zu merken, woher das eigentlich kommt und wie man dann ganz wertschätzend damit umgehen kann und die Leute auch mitnehmen kann auf die Reisen, sagen, Mensch, guck mal, ist das nicht toll, was wir aufgebaut haben bis jetzt?
Mhm.
Und schau mal, hier kommen so ein paar Themen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Wahnsinn, was wir noch für weitere Potenziale jetzt entfalten können, basierend auf diesem Fundament, nicht? Und das ist so ein bisschen immer die Mischung aus Tradition, also Wertschätzen des Bestehenden, aber immer, also meiner Meinung nach, eine Mandatory, wie nennt sich das? Also die Kombination aus Innovation und Tradition ist eigentlich so, das ist non-diskutabel als Firma, dass du das machen musst. Weil sonst, wenn du dich nicht weiterentwickelst, ist vorbei, ne?
Ja, du hast gerade schon gesagt, 8 Jahre. 8 Jahre ist ja durchaus auch eine lange Zeit, auch wenn natürlich in diesen 8 Jahren gefühlt die Welt sich 5-mal komplett verändert hat.
Mindestens.
Und das irgendwie gefühlt immer schneller geht alles. Also, aber trotzdem sind 8 Jahre ja eine lange Zeit. Also das nächste Kapitel ist ja nicht erst irgendwie jetzt gerade am Beginn, sondern das ist schon mittendrin. Hast du trotzdem noch das Gefühl, dass so von diesem Erbe von deinem Vater noch hier viel lebt?
Ja, doch, total. Mhm. Ich würde sagen, gerade so in der DNA der Firma, die sich jetzt angereichert hat mit meiner, sage ich mal.
Genau.
Weil das Unternehmen ist nicht mehr das gleiche wie vor 8 Jahren. Das ist definitiv so. Ich glaube, eine Kultur und die Firma, jede Firma entwickelt sich schon auch stark, je nachdem wie groß und wie der
Effekt ist. Wäre es ja aber auch nicht gewesen, wenn er noch da gewesen wäre.
Die Firma wäre jetzt ganz anders.
Genau.
Er hätte sicherlich komplett andere Entscheidungen auch getroffen.
Ja. Aber vieles auch verändert. Also ich meine,
also mein Vater war, wenn dann für eines bekannt, the only constant is change.
Ja.
Der war so schnell wieder von Dingen gelangweilt, die er gestern gemacht hat und hatte schon wieder Dinge, der hat die sich auch ausgedacht, bevor die jemand verstanden hat. Also man muss sich vorstellen, er hat vor 25 Jahren angefangen, Cloud-Software zu entwickeln.
Wahnsinn.
Da haben alle ihn ausgelacht und haben gesagt, das Internet setzt sich nicht durch. So, der hätte schon vor 10 Jahren die AI angefangen hier zu entwickeln. Wir haben es jetzt ein bisschen später gemacht. Dafür haben wir andere Dinge gemacht. Also das wäre eine ganz andere Firma, aber sie wäre auch bestimmt ganz spannend anders. Ja?
Ganz bestimmt, ja.
Und hier hat sich sehr, sehr viel auch durch mich verändert. Die Kultur, der Spirit, ich lege auf andere Dinge natürlich Wert, hat aber sehr viel Ähnlichkeiten auch mit meinem Vater. Aber habe auch von meiner Mutter einiges, was mein Vater natürlich nicht so hatte. Aber seine Seele und sein Geist, oder wie man das nennen will, ist am Ende ja egal, der ist hier noch ganz präsent. Mhm. Also wir hatten heute Morgen gerade, wir sitzen hier in unserem Meeting-Konferenzraum und um das mal zu beschreiben, alle Wände waren mal, da hingen mal Bilder, hier hängen nur noch bunte Post-its und die sind alle recht neu und immer wieder neu. Und wir haben heute gerade wieder darüber geredet, wie wollen wir das dann nennen und welche Bildsprache wollen wir nutzen? Wir kommen aus dieser Segelbildsprache, die geprägt ist durch meinen Vater, ein riesengroßer Segler. Das war eigentlich, glaube ich, mit das Schönste in seinem Leben. Und dann hatten wir immer mal wieder so Abwägen, gehen wir doch irgendwie in so eine andere Metapherwelt von so Superpowers und Universe und haben uns heute wieder darauf besinnt zu sagen, nein, die Segel, die nautische Sprache, das ist unsere DNA und da bleiben wir.
Ja.
Und haben wir jetzt ganz spannende Dinge gerade heute, gerade frisch heute hier in diesem Raum gebrainstormt und neu irgendwie wieder zusammengeführt, also das bisherige analysiert, nochmal geschaut, ist das noch zeitgemäß? wie hat sich das die Welt bei unseren Kunden verändert, was brauchen die wirklich, was haben wir wirklich, worin sind wir besonders und wie können wir das in dieser Sprache, die zu unserer DNA passt, auch unterscheidbar kommunizieren, weil wir wollen nicht verglichen werden mit anderen Aktenverwaltungen,
ja,
sondern wir nennen uns jetzt in Zukunft, jetzt muss ich einmal luschern, ob ich das Richtige nehme, ja, wir wollen eigentlich eine Legal Navigation Plattform sein. Navigation, ja, weil wir den Juristen helfen, durch ihren Alltag und ihre Risiken und alle möglichen Verfahren zu navigieren. Legal, klar, weil unsere Kunden. Und wir sind aber eigentlich eine Plattform, weil wir verschiedene Lösungen anbieten in verschiedenen juristischen Bereichen. Das war jetzt harte Arbeit, da ist sehr, sehr viel Gehirnschmalz in den letzten Wochen reingeflossen. Und heute haben wir dann, also wir sind wirklich, wir haben wilde Exkurse gemacht. Wir waren zwischenzeitlich auch noch beim Spaceship. Aber das haben wir dann abgestoßen, die Metapherwelt. Und hier steht auch was von Cockpits und Kompass und sonst was alles. Und wir waren kurz auch beim Hafen und haben gesagt, nee, wir sind doch kein Archiv, wir sind doch nicht statisch. Wir sind lebendig, wir sind mittendrin. Und unsere Kunden, die sind mittendrin. Ja, die müssen doch steuern. Ja?
Die sind und, auf großer Fahrt. Und
jetzt ist es Navigation geworden. Und das ist cool. Sicher zum Ziel, auch bei stürmischen Zeiten. Also du kannst mit der Bildsprache ganz viel machen. Deshalb mein Vater, der grinst gerade nur. Das weiß also von daher... An ihn denken wir dann, also ich denke sehr viel daran, ob der jetzt seine Augenbrauen zucken würde und sagen, was ist das denn jetzt? Oder ob er sagen würde, ja, okay, kann ich mitarbeiten.
Das ist schön.
Ja, total.
Was ich ganz faszinierend fand, als ich hier reingekommen bin in diesen Konferenzraum, ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, also die Wände sind alle voll mit Post-its, mit Ideen, mit Inputs und alle geclustert nach bestimmten Themenbereichen und
farblich ganz klar abgegrenzt, ganz wichtig.
Abgegrenzt, es ist sehr, sehr
auch wichtig, wissen alle, dass mir das sehr wichtig ist, dass die Struktur aus der Farbe heraus erkennbar ist.
Sehr gut, ja. Aber jetzt hätte man ja, wenn man mal so die Vorurteilskiste aufmachen würde, die Vorurteilsschublade aufziehen würde, hätte man gedacht, naja, das ist hier so ein Softwareunternehmen und dann ist die Chefin noch so aus der Gen Z und das muss doch hier alles rein digital und mit den neuesten Tools. Und jetzt macht ihr so eine Strategie-Geschichte mit Post-its.
Ja, also genau richtig. Also ich gucke hier gerade auf mein Handy, da ploppt tatsächlich ein DocuSign-Notification auf. Also die Verträge zeichnen wir digital, ja.
Ja.
Auch mobil, digital, so schon.
Sehr gut.
Nein, also wir haben natürlich alles Mögliche digital. Wir sind eigentlich komplett digitalisiert und arbeiten eigentlich gar nicht mehr mit Papier, außer irgendwie mal so ein Notizblock. Aber wir haben in Corona natürlich alle möglichen digitalen Whiteboards, Miro, wie sie alle heißen, toll. Wir haben aber festgestellt, für so richtig wirklich strategisches Brainstorming, wo du mal wirklich out of the box denken musst und mal wirklich alles nochmal neu hinterfragen musst, ist es in Gruppen viel, viel einfacher in Person, vor Ort, an einer weißen Wand, mit bunten Post-its, die du auch wieder hin und her schieben kannst. Und ich würde sagen, und das kommt aus der Softwareentwicklung, das ist der Bogen dahin, das Wichtigste ist, dass du iterativ und agil bleiben kannst und die Dinge auch wieder mal eben verschieben kannst. Und auch gerade, wenn du so Prototypen baust, dass du bloß nicht einen perfektionistisch aussehenden Prototypen baust zu deinem Kunden und den sagst, ja, wie finden Sie das? Weil dann sagt er, nee, also ich hätte lieber einen blauen statt einen roten Knopf. Du kannst damit gar nicht testen, ob A, er den Knopf versteht oder B, ob der Knopf überhaupt sinnvoll ist, sondern er kritisiert dann die Form. Und wenn du das digital machst, dann beschäftigen sich alle viel zu viel damit, dass das dann digital aufgeräumt aussieht und tippen, tippen, tippen. Und hier mal eben mit so ein paar Post-its, die irgendwie farblich unterscheidbar sind in irgendwelcher Kritzelschrift, die wir hoffentlich irgendwann noch erkennen können. Das ist viel, viel einfacher. Oder dann sagst du, ah nee, ich mach nochmal schnell neu. Okay, das schieben wir jetzt um. Und Next Level ist natürlich, dass wir dann noch richtig schicke kleine Sticker-Punkte haben, mit denen wir dann so die Bewertung gemacht haben. Was finden wir wirklich wichtig? Und dann gibt's nochmal eine neue Farbe für die absoluten Highlights. Und das macht auch einfach viel mehr Spaß, als wenn alle an ihrem scheiß Laptop zu Hause sitzen. Wir haben ja das Büro auch für Reason.
Ja.
Und wir können alles mögliche andere zu Hause digital machen. Und dafür kann man auch von zu Hause arbeiten. Aber es macht am meisten Spaß, in einem Raum zusammenzusitzen. Und dieser Workshop ist entstanden mit vielen verschiedenen, aus verschiedenen Bereichen. Weil du brauchst die verschiedenen Facetten und die Denkweisen. Du brauchst das Marketing, du brauchst den Vertrieb, du brauchst die Produktentwicklung. Und dann holen wir nochmal rechts und links noch ein paar andere dazu. Weil wenn du es nur mit einer Gruppe machst, ist das super isoliert und du musst immer die andere Person auch sagen, ja, aber sorry, wie soll ich das denn irgendjemandem verkaufen? Das versteht doch niemand, ja? Und das ist in Person einfach viel leichter und macht auch viel mehr Spaß. Natürlich wird natürlich das alles digitalisiert, ja? Da gibt es auch super Apps, da fotografierst du es und hast automatisch deine digitalen Post-its. Aber es macht viel mehr Spaß und es ist für den Team-Spirit auch wirklich viel besser.
Das heißt also, ihr seid jetzt nicht komplett remote, sondern ihr seid auch sehr, sehr viel noch wirklich im Office hier vor Ort.
Also wir sind auf jeden Fall 2 Tage die Woche im Office, wenn es nach mir gehen würde. Ganz fünf. Ich kann auch gut von zu Hause arbeiten. Wir haben ja auch ein großes Vertrauen. Die Leute machen alle ihren Job prima. Und wir haben auch gewisse KPIs, daran sieht man jetzt, ob es läuft oder nicht. Ich denke mir auch immer, die Leute, also wenn andere sagen, ein Homeoffice, das glaube ich nicht. Und deshalb machen die ja nur, was sie wollen. Ich finde, die Menschen, die zu Hause chillen, chillen auch im Büro. Ja, also das lässt sich eh nicht vermeiden. Wenn jemand unmotiviert ist und keine Lust auf seinen Job hat, dann ist es der falsche Job und dann ist es auch die falsche Person. Und da das bei uns einfach nicht der Fall ist, sondern alle wirklich motiviert sind und Bock drauf haben, die Dinge zu machen, die wir machen, ist das nicht das Problem, sondern ich finde es einfach so viel schöner und netter, gemeinsam im Büro zu sein. Die Kommunikation ist 400 Mal besser. Das Team, der Team-Spirit, das Zugehörigkeitsgefühl ist ein ganz anderes und das generationsübergreifend. Mhm. Ja? Du hast viel weniger Missverständnisse. Es ist einfach was ganz, ganz anderes. Und wie gesagt, deshalb, wegen den Aspekten, würde ich gerne 5 Tage hier sein, weil ich es viel netter finde, als von zu Hause da mit meinem Laptop irgendwie Sachen zu machen. Klar, so gewisse fokussierte Arbeit und auch mal von unterwegs. Ich bin auch viel unterwegs. Das heißt, ich bin heilfroh, dass wir alles digital haben. Ich antworte 99% von unterwegs mit meinem Handy und hole mal den Laptop raus, wenn es eine mühsame E-Mail wird. Aber ich diktiere auch mittlerweile viel. Aber es funktioniert alles. Also das ist nicht das Problem. Ich finde es einfach nur schöner. Aber in der heutigen Welt kannst du das nicht mehr machen mit den 5 Tagen.
Ich wollte gerade sagen, das Spannende ist ja, genau. Und gleichzeitig, also wenn man jetzt mal weiterhin diese Vorurteilsschublade offen lässt, dann würde man ja sagen, so, ne, also Gen Z, wollen ja alle, die wollen alle Homeoffice, die wollen alle diese Sachen wie ins Büro kommen, wollen die nicht mehr und so ein paar andere Vorurteile wie keine Leistung und ich weiß nicht, was alles da ja immer so aufploppt. Aber jetzt bist du eine Unternehmerin, eine Chefin aus der Gen Z, die sagt, hey, eigentlich würde ich gerne alle im Office haben.
Ja.
Es ist irgendwie schon ein lustiger oder ein auch, finde ich, interessanter Fakt, weil mit ganz vielen anderen, dann älteren CEOs und Vorständen, die dann immer sagen, ja, so, wir müssen ja jetzt, und man merkt richtig, wie sie innerlich kämpfen, dass sie nach draußen möglichst enthusiastisch wirken, wenn es um Homeoffice geht, weil sie wissen, das fliegt ihnen sonst um die Ohren. Mhm. Und du sitzt dich hin und sagst, ne, 5 Tage die Woche wäre eigentlich cool.
Oh, ich fände es persönlich richtig cool. Reicht ja auch 4 Tage, ja. Also wenn es auf Freitag mal kein Office gibt, ist auch okay. Also kurz zur Richtigstellung, ich bin tatsächlich Gen Y. Ich bin selber gar nicht Gen Z. Ich verstehe die Gen Z eigentlich auch nicht so richtig. Aber das ist halt dieses typische Schubladensystem. Ich glaube, du kannst es überhaupt nicht vereinheitlichen und verallgemeinern, die Gen Z. Ich kenne Gen Z-ler, ja. Meine Schwester ist zum Beispiel Gen Z. Die sind so unfassbar leistungsstark, ambitioniert, diszipliniert, hart arbeitend. Meine Schwester hat jede Woche 1 bis 2 24-Stunden-Dienste in der Klinik.
Ja.
Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie, typische Gen Z ist. Und dieses Thema, sie wollen nicht ins Büro, ich glaube, das ist so typabhängig. Da hast du welche, die sind die Boomer-Generation, ja, und die Gen Zer. Und die haben genau die gleichen Vorlieben. Und dann hast du welche, die sind genau das Gegenteil. Und ich glaube, was am Ende in einer Firma und in meiner Rolle als Chefin, ich habe übrigens heute die coolste Tasse meines Lebens bekommen, Chefin mit Herz, ja. Oh. Das ist das krasseste und größte Kompliment, was ich je bekommen habe. Denn als Chefin wirst du meistens nicht so gelobt, sondern eher kritisiert. Also
wir machen davon nachher mal ein Foto und stellen es auf jeden Fall online. Dann könnt ihr euch das anschauen.
Das ist die tollste Tasse, die ich je bekommen habe. Oder das tollste Geschenk innerhalb dieser Firma, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn du es schaffst, einen Rahmen zu schaffen, in dem Individuen, egal welche Generation, das Gefühl haben, A, sie machen etwas, was ihnen Spaß macht, B, es ist an ihren Stärken orientiert und C, sie haben eine Perspektive, wie sie sich weiterentwickeln können und wenn sie wollen, auch Verantwortung übernehmen können. Das ist ja immer Typfrage, ob man das überhaupt will. Und wo sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die ähnlich sind vom Mindset her. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich hier. Ja, Marketing und Softwareentwicklung ist jetzt nicht same, same. Aber wir haben sehr ähnliche Werte und wenn du diesen Rahmen schaffst, wo jeder sein Potenzial entfalten kann und sich aber auch psychologisch wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, hier, ich werde hier nur angemacht und alles, das ist nicht gut genug. Und bei uns haben Werkstudenten eigene Projekte, die sie vor allen anderen vorstellen. Und das Thema Wertschätzung ist da ganz, ganz entscheidend. Und wenn du so diese verschiedenen Faktoren zusammenpasst und auch sagst, hey, wir versuchen diese Office Days so zu nutzen, dass wir auch den Austausch in den Vordergrund legen. Da machen wir die Workshops und da machen wir Team Lunch, was nicht alles, ja. Das dieser informelle Austausch stattfindet, dann merkst du auch, haben die Leute auch Lust aufs Büro, weil sie die Menschen sehen wollen und nicht, weil wir dann stupide alle nebeneinander in unserem Laptop rumtippern. Ne? Und ich finde, Firmen sind ein sozialer Ort, ja, neben der intellektuellen Challenge, die jeder da irgendwie jeden Tag sich mit befassen darf. Und da muss man viel auch investieren, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja, also rein beruflich, aber auch menschlich. Mhm. Und aktuell ist es, glaube ich, nicht so, dass ich die 5 Tage durchdrücken könnte, wie ich wollte. Ich glaube, selbst die 4 werden hart. Aber vielleicht schaffe ich ja irgendwann die 3, aber da muss ich noch ein bisschen an Überzeugungsarbeit leisten. Und das nochmal ein bisschen besser verkaufen, warum das jetzt super gut wäre. Aber ich habe auch Freunde, die sind Unternehmer, die sagen, wir machen nur noch 5 Tage die Woche Office. Mhm. Nichts da Homeoffice mehr. Und dann sagen sie, ja gut, dann geh halt. Also, ne, das ist schon.
Es gibt schon wieder so einen Trend dahin, habe ich das Gefühl gerade.
Das ist ganz krass.
Ne?
Viele also, Unternehmen rudern ganz krass zurück und sagen natürlich jetzt hier Wirtschaftskrise und so.
Also allen vor allem ja SAP, die ja da einen riesen Shitstorm sich mit eingehandelt haben.
Einige,
genau. Aber also so wie du das jetzt so beschreibst, das klingt alles sehr, 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 sehr nett und sehr sozial, hast du gerade immer als Begriff gesagt, sondern da habe ich gelesen, in der Zeitung der Welt hast du mal ein Interview gegeben und da hast du...
Der sozial-gesellschaftliche Aspekt innerhalb des Teams, das meine ich.
Ja, absolut. Aber ich zitiere jetzt mal aus der Welt, da hast du gesagt, Aufgabe einer Geschäftsführung ist es nicht, Entscheidungen zu treffen, um gemocht zu werden, sondern um das Unternehmen voranzubringen.
Ja.
Und das klingt ja jetzt gleichzeitig auch sehr leistungsorientiert.
Definitiv.
Und sehr, auch schon sehr zielgerichtet und direkt. Mhm.
Ja.
Also das heißt, du hast so ein bisschen die zwei Ebenen oder
man
zwei Gesichter an der Stelle?
Also ich würde sagen, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Also generell im Leben, aber auch in einer Firma, in einer Firmenbeziehung, sage ich mal. Und es kann viele Benefits geben, aber wenn die Performance nicht stimmt, muss man darüber dann auch wieder nachdenken, ob das alles noch so angemessen ist. Und ich versuche, den Ausgleich zu schaffen, indem ich sage, ich erwarte viel und jeder kann auch echt viel, sage ich mal, Verantwortung übernehmen. Das ist, wie gesagt, personenabhängig. Und ich erwarte auch, dass wir als Firma, also ich setze schon sehr ambitionierte Ziele, wo wir alle hinwollen. Und das ist hier sicherlich kein Ponyhof teilweise mit meinen Erwartungen. Wobei ich gelernt habe, wenn man Dinge erwartet, wartet man meistens lang.
Das ist auch ein, super ein schöner Spruch.
Super. Ja. Also ich sage eher, wo will ich hin? Und dann besprechen wir gemeinsam, wie kommen wir dahin? Also schon immer ambitioniert, definitiv. Und gleichzeitig habe ich einfach gelernt, dass nur Performance und nur Leistungsdruck alleine das ist meistens in so einer Angstkultur eher angesiedelt und das bin ich auch nicht und das will ich auch nicht, dass unsere Firma das ist, sondern ich will, dass die Menschen sich wohlfühlen, um Leistung erbringen zu können, weil sie sich wohlfühlen und weil sie ihre Stärken spielen können und ihre Potenziale entfalten können. Weil ich glaube, nur dann kannst du eigentlich das wahre Potenzial ausschöpfen von Individuen, anstatt wenn du sie unter Druck und Angst versuchst, da hochzutreiben. Halte ich persönlich wenig von. Nichtsdestotrotz habe ich einen ganz klar definierten Leistungsanspruch. Bei mir selber jedenfalls. Und wir gucken natürlich auch entsprechend, wen nehmen wir mit auf in unser Team, weil das ist ein wahnsinnig schützenswertes Konstrukt. Und habe ich auch schon erlebt, wenn da mal einer toxisch querschießt, muss man sich sehr schnell drum kümmern. Weil das kann sehr viel kaputt machen. Und da ist meine Aufgabe als Geschäftsführung, das Team zu schützen. Und auch diesen sehr, wie wir ihn nennen, sehr besonderen Leaker-Family-Spirit zu schützen. Und wenn da eine Person meint, sie könnte das jetzt hier in Gefahr bringen, dann da wäre ich auch ganz anders. Da werde ich dann zur Mami.
Sehr schön. Hast du gerade so über Potenziale auch gesprochen, jetzt in Bezug auf Mitarbeitende, aber jetzt könnte man ja auch Potenziale in Bezug auf das Unternehmen, auf die Firma. Jetzt bist du 8 Jahre dabei und reizt es dich auch mit dem Know-how, was ihr habt, mit den Möglichkeiten, die ihr habt, auch einfach nochmal eine ganz andere Sache zu machen, andere Bereiche abzudecken. Ich meine, jetzt kommt deine Mutter und auch deine Schwester offenbar aus der Medizin, jetzt kommt man auch die Medizinsoftware anschließen oder irgendwas ganz anderes, was sich an Endverbraucher richtet oder so. Hast du da irgendwie...
Wahnsinnig viele Ideen natürlich, aber man muss, also was ich in meinem BWL-Studium gelernt habe, ist Fokus, gerade in diesem Entrepreneurship-Thema.
Ja.
Fokus und Specialization, ja, also da gibt es auch dieses klassische, dass man sagt Division of Labor, lieber Spezialist sein und darin so richtig gut, als versuchen, überall mitzutanzen und gar nichts richtig können. Und wir haben ja an einer Wand da hinten sind verschiedene bunte Farben, welche Marktsegmente es generell in unserem Markt gibt. Darüber hinaus gibt es nochmal hunderte mehr, die wir auch alle uns angucken könnten. Aber wir haben eigentlich für uns entschieden, wir wollen in dem Segment, für diese Zielgruppe, für diese Nische, wollen wir weiter die Besten bleiben. Und wir sind Marktführer in Deutschland in der Dachregion. Und wir wollen das stark ausbauen und wir geben uns mit dem Status quo überhaupt nicht zufrieden. Das heißt, wir wollen eigentlich unsere komplette Energie darauf konzentrieren, für diese Kunden noch viel mehr richtig nice Software zu entwickeln. Und das ganze Thema rund um KI, das ist so groß, was du damit gerade in der juristischen Welt anstellen kannst. Dann hast du aber die große Herausforderung, dass Juristen einen durchaus sehr hohen, oftmals perfektionistischen Anspruch haben. Das ist bei KI natürlich dann ein bisschen schwierig, weil die ja nicht immer akkurat perfekt ist.
Aber so tut.
Und gleichzeitig sind Juristen auch nicht immer perfekt. Aber das ist nochmal eine andere Frage. So, und innerhalb dessen gibt es so viel zu tun und einfach ganz, ganz spannende Anwendungsfälle, allein nur in dem Bereich. Das heißt, damit sind wir erstmal richtig busy. Aber natürlich, also wenn meine Schwester jetzt sagen würde, hey, ich will doch nicht klassisch Ärztin werden, sondern so, lass uns doch das gleiche Ding in grün für die Medizinwelt bauen, sage ich, let's go. Ja, steig ein, komm, machen wir zwei Parallelstränge. Weil du am Ende des Tages ist es viel im Softwarebereich, würde ich sagen, die Herangehensweise, die zu verstehen ist, wie Kundenverständnis und davon abgeleitet Produktentwicklung. Und du kannst eins zu eins die Systematik der Entwicklung von Juristen auf Mediziner oder auf sonst wen übertragen. Du musst halt dann natürlich so ein bisschen das variieren und die Produkte sehen anders aus und die Vermarktung ist anders. Und okay, aber am Ende des Tages ist es jetzt, glaube ich, kein Rocket Science. Nicht? Ja. Und das wäre natürlich mega spannend, aber da bräuchte ich schon meine Schwester oder irgendjemand anders, der da Lust drauf hat. Das kann ich, glaube ich, nicht alles alleine schaffen mit unserem jetzigen Team.
Ja.
Aber why not? Ne? Also man weiß ja nie.
Wenn man mit dir spricht, man merkt dir, also das, was man so als Unternehmertum bezeichnet. So, ja. So, das strahlt so unglaublich aus und man merkt, das bist du total. So, ja. Ne? Also wie du redest und die Ideen und alles sowas. Jetzt habe ich ein bisschen gegoogelt. Das ist ja auch, wie gesagt, keine Rocket Science, wie du das gerade so schön gesagt hast. Und ganz einen faszinierenden Fakt, den da draußen vielleicht noch nicht alle wissen, gesehen, dass du ja aus irgendwie gefühlt der Unternehmerfamilie in Hamburg schlecht hinkommst, weil dein, jetzt muss ich die
Ur-Ur.
Genau, Ur-Ur-Großvater, dass ich es richtig sage, der Ur-Ur-Großvater von dir hieß Hermann Blohm. Und Hamburger müssten bei dem Namen jetzt sofort in Hab-8-Stellung gehen, weil er war einer der legendärsten Hamburger Gründer des legendärsten Hamburger Unternehmen überhaupt, Blohm und Voss, die Blohm und Voss Werft.
Mhm.
Habt ihr jetzt beide das Unternehmertum irgendwie in die Wiege gelegt bekommen?
Oh,
oder?
Doch. Ah, doch, doch. Also mein Vater, das war extrem. Der war mehrfach Gründer quasi, ja, schon bevor er diese Firma gegründet hat. Mein Großvater war auch in der Schifffahrt Ingenieur und alles. Also so, das ist schon irgendwie tief verankert. Und ich glaube, das, was meine Schwester und mich am ehesten noch auszeichnet in dem Bezug, ist so eine gewisse Angstfreiheit. Also wir sind sehr mutig, was sehr hilfreich, wenn nicht sogar zwingend notwendig ist als Unternehmer, dass du die Risiken siehst, sie einschätzt und überlegst, okay, gehe ich das Risiko ein, ja, nein? Und als Unternehmer oder Unternehmerin ist es schon hilfreich, wenn du öfter ja als nein sagst, weil sonst kommst du nicht wirklich vom Fleck. Und dieses gewisse Selbstvertrauen, eine gewisse Angstfreiheit, natürlich nicht leichtfertig, sondern sehr überlegt, aber bewusst Risiken eingehen mit einem klaren Zielbild. Ich glaube, das verbindet uns, also das haben wir beide, von meinem Vater sehr stark vor allen Dingen. Und bei ihm, das wurde mir so vorgelebt. So, dass,
ja,
also,
ja.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, wovor mein Vater überhaupt Angst hatte. Da müsste ich jetzt mal tiefgehend drüber nachdenken, um überhaupt eine Verantwortung zu finden. Er war ja auch Segler, der ist über den Atlantik gesegelt bei Sturm und allem. Also da hätte ich zum Beispiel Angst vor. Das finde ich schon crazy, aber ja gut, also jeder hat ja andere Themen, aber das ist schon sowas, wenn man das so vorgelebt bekommt, prägt einen das schon sehr. Also man kann dann trotzdem anders werden und natürlich, aber es ist schon so ein bisschen so, es kitzelt in einem so, so oh, jetzt könnten wir noch das machen und so und so und so. Und hier in der Firma merke ich denke auch eher in Chancen, in Möglichkeiten und nicht in Risiken.
Ja.
Sondern ich denke mir, ja gut, das ist ein kalkuliertes Risiko. Wenn das schief geht, dann passiert halt das. Oder ich frage meinen Anwalt, was kann passieren? Aha. Und dann weiß ich es und dann kann ich immer noch überlegen, was ich mache. Und was aber ganz süß ist, wir haben jetzt schon eine neue Marke angemeldet, weil wir ja auch ein paar neue Produkte sogar auch planen. Und das soll so ein bisschen eine Hommage sein an meinen Urgroßvater und auch an meine Urgroßmutter, die als mit dem Namen noch Blohm hatte. Und zwar soll die Firma oder die Marke Blohm heißen.
Ah, okay.
Die aber quasi diese Firma von damals in der Zukunft noch mal neu quasi aufleben lässt. Weil jetzt Werft ist ja, sag ich mal, das ist noch sehr klassisch alles. Und AI und Software ist schon eher heute und morgen. Und finde ich irgendwie schön, das nochmal so weiterführen zu können, aber auf einer anderen Ebene quasi. Ja.
Das ist sehr spannend. Das, ja. Das Erbe also von Hermann Blum. Genau.
Stay tuned.
Das Erbe von Hermann Blum lebt.
Ja.
Ja, wir könnten, glaube ich, jetzt noch ganz, ganz lange reden, auch gerade dieses Thema Unternehmertum. Mhm. Also das ist jeder, der mir in dem Podcast zuhört, weiß, das bringe ich irgendwie gefühlt immer wieder. Und das liegt mir auch immer sehr am Herzen, wo du jetzt gerade das mit den Chancen gesagt hast. Was mir so sofort in den Kopf kommt, ist, dass wir, also dieses Thema, wie können wir Unternehmertum wieder in Deutschland ein kleines bisschen stärken, das hat auch ganz viel damit was zu tun, dass Unternehmertum irgendwie gefühlt ja einen ganz schlechten Ruf hat.
Ach, ja.
Bei ganz vielen so, ne?
Bösen Chefs sowieso.
Ja, das.
Manager auch ganz negativ.
Das natürlich.
Verstehe ich mal gar nicht. Das sind doch die, die Verantwortung übernehmen. Das will ja gar nicht jeder.
Und mir liegt jetzt so ein bisschen, es gibt so, also ohne jetzt, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ich war kein Fan oder bin kein Fan von ihm, aber Christian Lindner hat so zwei Sachen gemacht. Er hat mal eine Rede gehalten im Landtag von Düsseldorf, wo es darum ging, dass man auch scheitern können muss, wo er dann einen sehr, sehr coolen, wie ich das damals empfunden habe, randlos gelassen hat auf einen Zwischenruf und gesagt hat, genau das ist es, ne? Also scheitern können muss dazugehören, sonst kein Unternehmertum. Und das andere ist, er hat ja mal so ein bisschen als Schüler noch in einem Interview gesagt, Probleme wären dornige Chancen.
Ja, das ist so eine irre gute Formulierung.
Aber, und ich finde es so schade, dass diese Formulierung über diesen ja schon fast Hass auf Christian Lindner, der bei draußen bei ganz, ganz vielen ist, die ist ja irgendwie komplett kaputt gegangen. Aber die Formulierung ist doch einfach genial, oder?
Dornige Chancen.
Das ist großartig.
Es beschreibt wirklich Unternehmertum im Kern. Also ja. Es ist ja nicht immer nur alles Hello Sunshine. Es ist oftmals wirklich sehr dornig. Aber was ich so typisch deutsch finde, ist so, oh, das kann ich auch nicht mehr hören. Ich habe aber auch viel in den USA und in Asien und sonst wo. Das Wort Scheitern gibt es im Ausland nicht. Das ist, oh, es hat nicht funktioniert. Und dann fragen die Amerikaner als erstes, aha, und was hast du jetzt draus gelernt? Und was machst du beim nächsten Mal anders? Und in Deutschland ist es so endgültiges Versagen. Du hast gescheitert. Und dann musst du auswandern. Und das finde ich also boah, so unpassend. Ich finde, es ist so leider ganz schwierig in Deutschland, dass eigentlich diejenigen, die sich trauen, Risiko einzugehen, Verantwortung zu übernehmen, dadurch eigentlich abgestraft werden durch diese gesellschaftliche Wahrnehmung. Und dann kommt dieses typisch deutsche Neidthema. Ha, 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 ha. Ja, siehste mal, ne, ist da gescheitert. Und diese Schadenfreude ist auch so deutsch. Wo ich mir echt denke, meine Güte, mach's doch erstmal selber, dann können wir gern drüber diskutieren. Und das finde ich so schwierig. Ja, ich blende sowas aus, weil ich habe auch gelernt, mich mit so negativen Energien, mich davon fernzuhalten, weil es zieht nur Energie und bringt einem gar nichts.
Ja.
Und es gibt so viele tolle, positive Energiequellen und Menschen, die einen bereichern. Und ich glaube, man muss als Unternehmerin oder als Unternehmer dornige Chancen lieben. Ja, und man, also die Chancen, die mal dornig sind, und mal sind sie auch aber einfach beflügelnd. Ja?
Ja.
Und es ist immer eine Achterbahn, egal mit wem ich rede, jeden Tag mal so, innerhalb eines Tages kann es auch die wildeste Achterbahn sein. Es gehört dazu und viele Bekannte von mir, die auch Unternehmer sind, sagen, sie könnten sich was anderes gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Also Tag ein, Tag aus das Gleiche. Man ist dann schon so abgehärtet, dass man dann fast unterfordert wäre, wenn es jeden Tag gleich ist. So, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen würde, aber ich glaube, man muss es wollen, man muss Lust drauf haben und es braucht ganz viel Mut. Du hast ja auch schon erzählt, dass ich da sehr umtriebig auch bin. Ich bin ja bei den jungen Unternehmern und da ist unser Leitspruch, jung und mutig. Ja, und jetzt haben wir 75. Jubiläum dieses Jahr und jetzt haben wir das ein bisschen abgedatet und haben gesagt, für immer mutig. Schon die letzten 75 Jahre und die nächsten aber auch noch. Ne? Und das braucht unser Land, glaube ich. Es braucht die mutigen Menschen, egal in welcher Größe oder in welchem Bereich, sich überhaupt auch zu engagieren, auch ehrenamtlich oder in, weiß ich nicht, in der Community, sag ich mal, wo man wohnt, überhaupt mal zu sagen, hey, ich mache ein bisschen mehr, als ich müsste. Und ich glaube, die meisten Menschen werden merken, es ist unglaublich rewarding, würde man sagen, im Englischen. Ne? Und das ist etwas, was, ja, Also kann ich nur empfehlen.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Dafür ist es ganz lustig, weil wir suchen immer am Ende, also wenn wir einen Podcast produziert haben, setzen wir uns hin und versuchen so ein paar knackige Zitate rauszusuchen, die wir dann so als Kachel auch aufbereiten für Social Media und so. Das wird sehr einfach bei dieser Episode. Wir haben sehr, sehr viele sehr gute wunderbar. Zitate. Großartig. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich extrem spannende und inspirierende Gespräch. Das hat großen Spaß
sehr
gemacht.
Sehr gerne.
Jetzt habe ich eine allerletzte Frage noch am Schluss, die bekommt hier jeder gestellt. Ich gehe natürlich davon aus, dass du ab jetzt immer die Chefetage hörst, großer
natürlich.
Fan davon bist. Also genau, genau das wollte ich hören. Wen möchtest du denn mal bei uns hören? Hast du eine Idee?
Ja, ich habe tatsächlich gerade darüber nachgedacht, wegen der Jungunternehmer und einer, der das umsetzt, was ich gerade gesagt habe. Von daher wäre das total spannend. Und zwar ist das mein Bundesvorstandskollege Gordian Matzen, der hier auch in Hamburg ist. Der hat auch ein Familienunternehmen und hat aber vor allen Dingen auch ein neues Unternehmen selber auch gegründet. Das heißt, das ist so eine Doppelgeschichte.
Sehr gut, ja.
Und der ist derjenige, der sagt, nein, bei uns sind alle 5 Tage die Woche im Büro. Ja? Und es läuft. Und er hat tolle Leute und die geben richtig Gas.
Mit ihm muss ich unbedingt reden.
Ja.
Das wird spannend. Also,
ja. Sein neues heißt Claim.
Okay.
Ja, also das ist so auch tatsächlich Legal Tech, aber so Abwicklungssachen für Autos, glaube ich. Ja. Wenn ich das als Laie jetzt hoffentlich gut erklärt habe.
Nomen ist Omen, Claim.
Ja, genau, diese Schadenclaim. Ja. Und wie gesagt, der 5 Tage die Woche Office, da bin ich auch mal gespannt, wie er das erklärt.
Ich bin gespannt, wir fragen ihn an und wenn er nicht antwortet, melde ich mich.
Ja, unbedingt. Ruf ihn schnell an. Das geht ganz schnell.
So, ihr vielen herzlichen Dank, das
sehr
hat großen
gern.
Spaß gemacht. Wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert, abonniert den Kanal, egal was ihr machen könnt, tut es, dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, teilt den Podcast in eurem Netzwerk und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.